ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Von tiefen Bierkellern, alten Römern und dunklen Ecken im Sternenpark werden wir heute hören, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in der Eifel und dort mit dem Camper, mit dem Wohnmobil unterwegs. Der Vorteil solcher Camper liegt auf der Hand, immer das Zuhause dabei. Nachteile gibt es aber auch, auch darüber werden wir gleich reden. Mit dem Camper war Ilka Tempel unterwegs. Hallo Ilka.
Hallo Udo.
Ilka, bevor wir zur Eifel und den dortigen Vorzügen kommen, erstmal zum Fortbewegungsmittel Wohnmobil. Bist du damit häufig unterwegs oder war das dein allererstes Mal?
Wir sind schon erprobte Camper. Also mein Mann und ich samt Hund waren in den letzten 4 Jahren schon oft mit unserem Pickup mit einer Wohnkabine obendrauf unterwegs. Und das auch für mehrere Monate. Weil eben, wir wollen einfach mal mit dem Camper Deutschland erkunden, die Nachbarländer und nicht mehr so lange Flugreisen machen. Und für uns ist dieses flexible Leben on the road echt das Richtige. Viel Freiheit und viel einfach machen, was man möchte.
Wir sind in der Eifel unterwegs. Ist die besonders geeignet? Gibt es viele Standplätze?
Ja, die Eifel ist schon sehr gut geeignet fürs Campen. Es gibt eigentlich überall Campingplätze oder Wohnmobilstellplätze. Und auch auf Bauernhöfen kann man für eine Nacht stehen. Und ja, es ist für jeden was dabei. Auch wirklich von richtig Luxus zu eher ganz einfach.
Dann kommen wir jetzt mal zum Nachteil, eben auch schon mal angesprochen. Man ist schon immer auf diese Plätze, auch auf diese Campingplätze angewiesen, ne?
Ja, denn das Freistehen, also mich einfach irgendwo in den Wald stellen, ist halt so eine Sache in Deutschland, ist nicht ganz so einfach. Wir sind mit unserem Fahrzeug autark. Wir haben alles an Bord, Dusche, Kühlschrank und Solarstrom. Und wir lernen halt auch oft sehr nette Menschen kennen und die bieten uns oft an, dass wir bei ihnen einfach jetzt auf dem Bauernhof stehen können oder in der Hofeinfahrt. Wetter ist dann eher so ein Nachteil. Das ist schlechter, wie wir es auch in der Eifel hatten. Es hat viel geregnet und dann ist alles nass und der Hund ist nass. Also das wird dann schon manchmal anstrengend. Aber gut, die Vorteile überwiegen. Wir haben unser eigenes Dach dabei. Also eigentlich beschweren wir uns darüber nicht.
Aber dann wird es schon mal ein bisschen eng unter dem kleinen Dach mit dem nassen Hund. Ja, klar.
Eng ist jetzt nicht so das Problem, aber eben, irgendwo müssen die ganzen Sachen ja hin und dann steht man manchmal schon im Waschraum vom Campingplatz und föhnt 3 Stunden lang seine Sachen.
Dann jetzt zur Eifel. Wir sind gleich auf dem Römerpfad unterwegs. Vermittelt der noch etwas von der Zeit vor knapp 2000 Jahren?
Also es gibt schon noch einige römische Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Und dieser Wanderweg ist auch mit so einer alten römischen Münze markiert. Also eigentlich an jeder Abbiegung bist du dann wieder an die Zeit zurückerinnert. Und besonders eine rekonstruierte römische Mauer ist noch da und eben die Pützlöcher, das ist so ein altes Bergwerk und das ist eigentlich auch so geblieben wohl, als sie Ausgrabungen gemacht haben, wie es halt, als die Römer es verlassen haben, noch war. Also ist schon fast einiges da, mit ein bisschen Fantasie natürlich, aber man wandelt auf den Spuren der Römer.
Und von der Münze hören wir gleich hier auch nochmal, jetzt mit Ilka Tempel auf den Römerpfad am Butzbach.
Von Trier überquere ich mit meinem Camper die Mosel und schlängel mich dann auf der L44 zum kleinen Ort Butzweiler. Es ist kaum etwas los auf den Straßen und nach knapp 20 Minuten ist das Ziel der Fahrt, der Wanderparkplatz Butzweiler, erreicht. Hier in der Südeifel möchte ich die Spuren der römischen Epoche entdecken. Wanderführer Heinrich Wagner vom Heimatverein Butzweiler erwartet mich schon und gemeinsam starten wir auf den 10 Kilometer langen Rundwanderweg Römerpfad. Der Himmel ist grau, in der Nacht hat es viel geregnet und dementsprechend matschig ist unser Weg. Die Blätter der Bäume um uns herum sind herbstlich bunt gefärbt. Schon nach 500 Metern erreichen wir das erste römische Relikt, die Pützlöcher, ein römisches Kupferbergwerk. Hier wurde im 2. Jahrhundert nach Erzen gegraben, wie zum Beispiel Malachit und Azurit. Große Steinquader dieses Bergwerks wurden bei Ausgrabungen wieder freigelegt. Die dunklen Steine um den Eingang sind mit Moos und Farnen bewachsen. Heinrich öffnet das eiserne Gittertor, reicht mir eine Taschenlampe und dann gehen wir gebückt durch einen schmalen Gang bis ins Innere des alten Bergwerks.
Hier hat man nur Schächte gegraben, die senkrecht nach unten getrieben wurden. 1,20 Meter Durchmesser, relativ einsam, weil nur einer da unten arbeiten konnte. Und die sind dann bis zu 30 Meter tief in den Sandstein reingeschlagen worden.
Unter dem tiefsten Schacht wurde eine Tonscherbe und eine Münze aus der Römerzeit gefunden. Diese Münze dient heute als Wegmarkierung des Römerpfads.
Wir haben hier jetzt noch 9 Schächte und diese 9 Schächten hatten keine Verbindung untereinander. Also sprich, man musste den Schacht vorantreiben, man hat die Erze entnommen und aus dem gleichen Weg musste man die wieder rausschaffen.
Später wurde das Bergwerk von den Römern als Steinbruch genutzt. Große Steinquader wurden aus dem Fels geschlagen, die unter anderem an der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der ältesten Stadt Deutschlands, Trier, verbaut wurden. Die Porta Nigra ist das am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen und zählt zum UNESCO-Welterbe. Oben rechts an der Vorderseite der Pützlöcher steht in Großbuchstaben das Wort Marci in den Stein gemeißelt.
Marci war der ehemalige Steinbruchbesitzer. Nach dieser Bergbauperiode hat der hier dafür gesorgt, dass hier Material für die Porta Nigra in Trier gemacht wurde. Einige Quader sind damit Schriftzeichen versehen. Genau derselbe Schrifttyp finden Sie hier oben. Die Steine hier, die Reste, die da sind, passen auch von den Abmaßen genau zur Porta Nigra, sodass das relativ sicher ist, dass diese Steine auch da verbaut wurden.
Wir verlassen den Steinbruch und es geht in die Höhe. Teilweise über Stufen, den Berg hinauf durch den Wald. Vorbei an Feldern erreichen wir die Langmauer, ein rekonstruiertes Mauerstück der Römer aus dem 4. Jahrhundert.
Das ist von Militär gebaut worden, hat aber nur den Zweck gehabt, in diesem Bereich Landwirtschaft zu betreiben. Das ganze Ding war 72 Kilometer lang und hat hier den ganzen unteren Eifelbereich umfasst.
Inzwischen hat es angefangen zu regnen und ich bin froh, als wir die Genoveva-Höhle erreichen. Früher musste man über Leitern und Stricke in die Höhle klettern. Heute gelangen wir über in den Fels gehauene Stufen in den Unterstand. Circa 15 Meter breit ist das Innere und die Decke ist fast 10 Meter über dem Boden. Draußen prasselt der Regen. Zusammen mit Wanderer Dirk genießen wir den Blick in den dicht bewachsenen Wald und freuen uns über die Rast im Trockenen.
Die Höhle ist sehr beeindruckend, was halt aus der Natur entsteht. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das sieht. Auch diese Dimension, wie groß die ist, wie hoch, wie breit. Dass man da, ich weiß nicht, 20 Stufen hochläuft, um überhaupt erstmal da drin zu sein.
Das ist eine muschelartige Auskolkung des Buntsandsteins, entstanden damals, als das Urmeer noch hier war. Vor ca. 200 Millionen Jahren ist das hier ausgewaschen worden. Bereiche im Sandstein, die weicher waren, sind natürlich ausgeschwemmt worden. Es ist die Höhle übrig geblieben. Die Höhle war auch zeitweise bewohnt. Man sieht noch hier diese Auflager, wo früher diese Balken drin waren. Und da kann man sich vorstellen, dass mindestens eine Etage eingezogen war mit Holz und war dann noch relativ sicher vor Wildtieren.
Einer alten Sage verdankt die Genoveva-Höhle ihren Namen. So soll Pfalzgraf Siegfried die schöne Genoveva geheiratet haben. Als Siegfried von einem Krieg zurückkehrte, wurde die Gräfin der Untreue bezichtigt. Genoveva sollte daraufhin zusammen mit ihrem Sohn umgebracht werden, konnte allerdings mit dem Kind in die Wälder flüchten, wo sie im Schutze dieser Höhle ein klägliches Leben führten. Jahre später fand der Pfalzgraf die beiden während einer Jagd wieder und nahm sie reuig und voller Freude wieder auf. Über einen schmalen Pfad geht es durch den Wald bis zu einer bizarren Felsformation, der Geierslay. Ich lasse meinen Blick über das unter uns liegende Tal schweifen. Malerisch schlängelt sich eine rote Eisenbahn entlang der Bahnlinien parallel zum Fluss Kiel. Nebelschwaden steigen aus dem Wald hoch und die Burgruine der Burg Ramstein wird darin verschleiert. Von der ehemaligen Burg eines Bischofs ist heute nur noch ein ca. 25 Meter hoher Turm erhalten geblieben. Unser Wanderweg führt durch den Biergarten der Burg. Würde es nicht immer noch in Strömen regnen, hätte eine Rast unter den Kastanienbäumen mit Aussicht ins Tal sicherlich Spaß gemacht. So gehen wir lieber schnell weiter.
Wir sind jetzt auf der letzten Etappe vom Römerpfad und gehen gleich in die Wasserfälle rein mit den Hängebrücken und Stegen und können jetzt unsere schöne Wanderung abschließen.
Der Butzbach schlängelt sich durch ein wildromantisches, uriges Tal. Durch den eigentlich kleinen Bach rauschen heute große Wassermassen. Viele kleine Wasserfälle säumen den glitschigen Weg. Dann geht es die letzten Treppenstufen hinauf Und kurz darauf ist der Wanderparkplatz Butzweiler und somit das Ende des Rundwanderweges wieder erreicht. Sandra aus der Nähe von Frankfurt ist ebenfalls zurück.
Der Wald war halt einfach gigantisch. Man guckt nach oben, es geht meterweit nach oben. Es war halt total schön und wir sind im Regen gestartet und dann zwischendrin ist es aufgerissen und dann kamen die Sonnenstrahlen durch die Bäume durch und es war total toll.
Sonnenstrahlen, die durch den Wald dringen. Gleich geht es um etwas nahezu Gegenteiliges, um den Sternenpark Eifel und das Dark Sky Gebiet, also das Gebiet eines wirklich dunklen Himmels. Selten genug, Ilka, ist dunkel im Sternenpark wirklich dunkel?
Ja, das ist es, denn dieser Sternenpark ist wirklich ein vor Lichtverschmutzung strikt geschützter Nationalpark. Was aber auch heißt, dass man da nachts eigentlich gar nicht rein sollte. Also es wird zumindest an die Besucher appelliert, dass sie nicht mit irgendwelchem künstlichen Licht, Taschenlampen, Stirnlampen da reingehen, weil das führt dann wieder zu richtigen erheblichen Störungen der Tiere und das wird ja irgendwie das diskreditieren, so diese ganze Bemühung zum Schutz. Aber es gibt dann direkt außerhalb des Parks eben einige Beobachtungsplätze, von denen man dann auch alles sieht, weil ich meine, der Sternenhimmel ist ja nun mal oben drüber. Und es gibt dann eben auch Sternwanderungen mit Sternguides, die da speziell für ausgebildet sind und die finden außerhalb statt. Und übrigens, diese Wanderung ist nicht eine Wanderung durchs Gelände, wie man sich das so vorstellt, sondern eben die Wanderung der Augen über den Sternenhimmel.
Davon hören wir ja gleich auch noch ein bisschen ganz genau. Hast du dich auf die Sterne, auf den Himmel vorbereitet? Muss man sich auskennen?
Also ich habe es nicht gemacht, auskennen muss man sich nicht und vorbereiten eigentlich auch nicht, weil dafür sind dann ja nachher diese Sternenguides da, wenn ich mit denen losziehe. Also die geben Orientierung am Sternenhimmel, die erklären, wie finde ich denn ein Bild, wie finde ich es nachher auch wieder. Und sie bringen Teleskope, Ferngläser mit und dann kann man eben die Himmelsobjekte ziemlich gut beobachten. Man muss natürlich auch Glück haben, dass auch der Himmel dementsprechend ist, weil bei uns wieder, es hat geregnet, es war sowieso gerade Vollmond, wird ja schwieriger mit den Sternen dann. Und ja, bei uns war leider total bedeckt und eigentlich gar keine Sterne zu sehen. Das ist dann ein bisschen schade gewesen.
Wir sind in der Eifel unterwegs mit eurem Camper. Ilka, haben wir drüber gesprochen. Wie weit ist es denn vom Römerpfad zum Sternenpark?
Das sind nur ungefähr 100 Kilometer, also nicht sehr weit.
Ab in die Dunkelheit jetzt mit Ilka Tempel.
Der Sternenpark Nationalpark Eifel ist ein international anerkanntes Dark Sky Gebiet. Hier ist es nachts noch richtig dunkel und unzählige Sterne funkeln am Himmel. Für Rainer Kuhl gibt es nichts Faszinierenderes als die Himmelskörper. Seine Frau Susanne und er sind extra wegen der Dunkelheit hierher gezogen, um Sterne beobachten zu können und ihren Feriengästen den Sternenhimmel näher zu bringen.
Der Nationalpark hier in der Nordeifel, der ist 2019 von der Deep Sky Association zum Sternenpark anerkannt worden, weil hier der Himmel dunkel ist. Und diese Dunkelheit eben schützenswert ist. Die Milchstraße ist also hier schon schön zu sehen. Und dann kommen viele Gäste und sagen, wir haben noch nie die Milchstraße gesehen. Die kommen aus den Städten, da sehen sie vielleicht 10 Sterne oder 20. Bei uns sehen sie vielleicht 200.
Rainer ist einer von 30 zertifizierten Sternenguides der Sternenlandschaft Eifel. Schon als Kind beobachtete er mit seinem ersten Teleskop das Universum.
Es war einfach in der Zeit, in den 70er Jahren, da war einfach das Thema Weltraum ganz groß. Da war die Mondlandung und da waren die ersten Science-Fiction-Filme der deutschen Produktion, Orion, Raumpatrouille. Da durfte ich das erste Mal lange aufbleiben, um dann diese Filme zu gucken. Da waren einfach viele Sachen mit Weltraum, das war einfach damals spannend. Ne?
Im Laufe der Zeit geriet dieses Hobby aber in Vergessenheit. Erst Susanne entdeckte das Thema Sterne wieder.
Dann hat er mal irgendwann erwähnt, dass er früher als Kind so gern Sterne geguckt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, warum machst du das denn nicht wieder? Dann habe ich ihn praktisch dazu gebracht, sich dann ein großes Teleskop zu kaufen. Dann ging die Reise immer in dunkle Gebiete und nur bei Neumond. Wir haben unseren Urlaub immer danach gerichtet.
Aber nur im Urlaub die Sterne zu beobachten, reichte den beiden irgendwann nicht mehr aus. Sie begaben sich auf die Suche nach einem passenden Haus im Dunkeln. Heute wohnen sie im ehemaligen Tante-Emma-Laden in einer denkmalgeschützten Fachwerkhofanlage von 1640 im Dorf Lückerath.
Wir als Sternengastgeber bieten den Gästen an, dass sie halt länger schlafen können, halt also verspätete Abreise.
Da passiert es auch schon mal, dass man sagt, morgen früh um 5, dann geht vielleicht die Venus auf und dann sage ich den Leuten, ich wecke sie dann und rufe sie aus dem Bett und dann gehen wir halt in die Sterne gucken. Ne?
Ein weißes Gartenhäuschen aus Holz mit großen Fenstern und Flügeltüren mitten im weitläufigen Garten der Kuhls. Bei dieser von Rainer selbst konstruierten Sternwarte lässt sich das Dach aufschieben, sodass man mit einem großen Teleskop die Sterne beobachten kann.
Demnächst kommen jetzt die Wintersternbilder, dann kommt das große Orion-Sternbild, dann kommen die Sommersternbilder und dann kommt die Milchstraße, das ist immer irgendwas Neues.
Vom Garten geht es heute noch zu einem besonderen Event. Zusammen mit knapp 30 anderen Sternenbegeisterten starten wir am Nachmittag zur Sonne-, Mond- und Sterne-Wanderung. Der Weg führt uns durch das Naturschutzgebiet Schafbachtal.
Ich begrüße Sie auch alle herzlich. Mein Name ist Rainer Kuhl. Ich bin einer der Sternenguides und hoffe, dass wir heute Abend hier einen schönen Sternenhimmel sehen können. Mal sehen, vielleicht gibt es ja doch noch was zu sehen. Nach der Wanderung, nach dem Essen. Schauen wir einfach mal. Ne? Ich habe noch mitgebracht den Kollegen, Sternenguide Klaus Hermanns und den Wanderführer Georg.
Wir wandern vorbei an Wiesen und durch den Wald, entlang der Bäche. Bei einer Rast erklärt uns Rainer den Sternenweg. Er wickelt ein paar Meter einer großen Rolle Schnur ab, an der in verschiedenen Abständen kleine Planeten befestigt sind. Susanne hält den Anfang der Schnur und bewegt sich langsam Stück für Stück von uns weg, je weiter Rainer die Rolle abwickelt.
Meine Frau ist die Sonne. Die Sonne in unserem Sonnensystem, der Mittelpunkt, da drehen sich die Planeten drum. Und dann kommt der Merkur. Der ist ca. 50 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Dann kommt die Venus. Die ist jetzt ca. 100 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne.
Susanne geht weiter zurück, während wir die Entfernung der anderen Planeten unseres Sonnensystems einschätzen lernen.
Dann kommt bei 4,5 Milliarden Kilometer Entfernung der Neptun. Der Neptun ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem.
Die Schnur ist nicht lang genug, um auch noch den Nachbarstern unserer Sonne, Proxima Centauri, zu zeigen. Susanne müsste dafür noch ca. 400 Meter weitergehen, denn der Stern ist 4,2 Lichtjahre von der Sonne entfernt. In der Dämmerung kehren wir zurück von unserer Wanderung. Eigentlich sollten so langsam die ersten Sterne zu sehen sein, doch der Himmel ist bedeckt und weder Sterne noch Mond lassen sich blicken. Im Inneren des Vereinsheims ist es schön warm und nach dem Essen ist für ein Alternativprogramm gesorgt. Sternguide und Geologe Klaus Hermanns präsentiert uns weitere spannende Fakten auf der Leinwand, zum Beispiel über die Lichtverschmutzung.
Und das ist eben der Vorteil bei uns hier unten im Süden des Landes NRWs. Wir sind sehr unterbelichtet. Es ist ganz interessant, dass eben so ein Drittel der Wirbeltiere nachtaktiv sind und zwei Drittel der wirbellosen Tiere, also Insekten, auch nachtaktiv sind. Und die werden halt gestört durch das künstliche Licht. Also teils werden auch Pflanzen beeinträchtigt, weil die Bestäuber dann eben verwirrt werden. Also es hat auf jeden Fall Folgen und für den Menschen natürlich auch. Kommt es zu Schlafstörungen, wenn zu viel Licht ist.
Auch über den Vulkanismus der Eifel erfahren wir einiges. Mit den Vulkanen auf dem Mars kann die Eifel jedoch nicht mithalten.
Wenn man mal auf den Mars schaut, da hat man einen Vulkan, der nennt sich Olympus Mons, also ein olympischer Berg. Also der ist wirklich riesig. Das ist ein Schildvulkan, der ist rund 23 Kilometer hoch und hat einen Durchmesser von rund 600 Kilometern. Eine ganz andere Dimension als jetzt unsere Mini-Vulkane, die wir hier in der Eifel haben.
Da wir heute draußen keine Sterne sehen können, begeben wir uns mit Rainer und seinen Astrofotografien auf eine virtuelle Reise durch das Weltall. Auf der Leinwand erscheinen Bilder von entfernten Sternen, Sternnebeln, Planeten und der Milchstraße.
Vulkane auf dem Mars und in der Eifel. Unterschiede sind naheliegend. Spürt man denn, Ilka, dass die Eifel eine Vulkangegend ist? Kann man das sehen? Kann man das empfinden?
Also man muss sich die Vulkaneifel natürlich jetzt nicht vorstellen als Gebiet, wo noch die riesigen Vulkane brodeln und die Lava gespuckt wird. Aber charakteristisch ist eben diese hügelige Landschaft. Und da gibt es auch die typischen Eifelmare. Das sind solche, ja, mit Wasser gefüllte Trichter. Das waren halt so Vulkanseen, jetzt im einfachsten Sinne gesprochen. die Gegend ist halt auch noch vulkanisch aktiv. Also wenn man da zum Beispiel am Laacher See ist, da riecht es schon so ein bisschen nach Schwefel und am Ostufer blubbert das auch noch so ein bisschen. Da kommen wohl wirklich noch so vulkanische Gase von unten hoch.
Ich kann mich erinnern, dass es da auch mal leichte natürlich nur Erdbeben gegeben hat. Also keine mit großen Beschädigungen, aber man hat die gespürt oder gemessen zumindest.
Ja, nicht? Das stimmt.
Genau, ja. Ilka, wir sind gewandert, wir sind nachts wach geblieben und haben in den Himmel geguckt. Zeit jetzt für Erholung und Erfrischung. Wie findet man die in der Eifel?
Also für mich persönlich sind ja diese Wanderungen schon die pure Erholung. Und gerade in der Eifel kann man es ja ganz gemütlich angehen lassen. Es gibt ja keine steilen Berge zu erklimmen. Naja, und die Erfrischung haben wir dann ja im Camper immer im Kühlschrank schon direkt dabei für hinterher. Ansonsten, klar, es gibt überall sehr schöne Einkehrmöglichkeiten und ja, am besten sich mal treiben lassen und einfach vielleicht auch die Einheimischen fragen.
Ja, dann schauen wir mal zu so einer Einkehrmöglichkeit zum kühlen Bier. Und da wären wir wieder beim Vulkanismus, denn es geht jetzt mit Ilka Tempel in die Vulkanbrauerei.
Die Vulkaneifel hat eine explosive Vergangenheit, die eindrucksvolle Spuren hinterlassen hat. Vor knapp 13.000 Jahren sorgte die Eruption des Laacher Seevulkans für ein wahres Inferno. Der Ausbruch war mit Abstand der gewaltigste, der sich in den letzten Millionen Jahren in Mitteleuropa ereignete und die Landschaft formte. Nur wenige Kilometer vom See entfernt liegt die Stadt Mendig. Durch den Abbau des Vulkangesteins seit der Römerzeit wurde sie reich und blieb es bis in das 19. Jahrhundert. Hier entstand ein knapp 3 Quadratkilometer großes Kellersystem, das nach dem Ende des Steinabbaus eine ganz andere Nutzung fand. Ich stehe auf dem Hof der Vulkanbrauerei und warte gespannt auf das Betreten des tiefsten Bierkellers der Welt.
Herzlich willkommen in der Vulkanbrauerei, ich bin der Robert. Ich möchte mit euch jetzt 30 Meter unter die Erde gehen. Ich werde was vom Stein erzählen, ich werde was vom Bier erzählen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne löchern.
Nach und nach gehen wir durch ein Drehkreuz, dann durch eine alte Holztür und danach 153 Stufen in die Tiefe. Unten angekommen staune ich über die schieren Ausmaße. Es fühlt sich ein wenig so an wie in einer Kathedrale. Um die Decke aus Stein überhaupt sehen zu können, muss ich den Kopf in den Nacken legen. Unglaublich, dass diese hohe Halle in Handarbeit mit Hammer und Meißel hergestellt wurde. Riesige Steinwände und Säulen umgeben uns.
Wenn wir jetzt mal in der Zeitrechnung zurückgehen, 500.000 bis 600.000 Jahre rückwärts, was hatten wir hier? Wir hatten viele Vulkane. Aus diesen Vulkanen sind die Augen der Eifel entstanden, die sogenannten Mare, allesamt Calderas. Caldera heißt ja Einbruchkrater. Kommt daher, Wasser, was im Inneren liegt, ist immer wieder durch die Explosion verdampft und der Rand ist in sich zusammengebrochen, hat einen Ringwall gebildet und das nennt man halt eben Caldera.
Damals lag Wasser auf der Oberfläche des Laacher Sees. Ein Spalt tat sich auf und das Wasser stürzte schlagartig 4 Kilometer in die Tiefe und stieß auf eine Magmablase. Dadurch kam es zu einer Explosion, deren Sprengkraft vierfach stärker war als die des Vesuvs, der 79 nach Christus Pompeji zerstört hat.
Dieser Vulkan hat Lavabomben herausgeschossen. Lavabomben sind Gesteinsbrocken, die schwersten bis zu 90 Tonnen schwer. Die sind so circa 36 Kilometer durch die Landschaft geflogen.
Im 15. Jahrhundert begann in Mendig der Abbau des Basalts, des schwarzen Goldes der Eifel. Meist waren es Frauen und Kinder, die ca. 160 Schächte durch die Ablagerung hindurch gruben. Unter einer 20 Meter dicken Bimsschicht kam der Basaltstrom zum Vorschein. Und dieser wurde von Männern Säule für Säule abgeschlagen.
Hier wurden Mühlsteine geschlagen, und zwar in ihrer groben Form. Die größten Mühlsteine, die unten geschlagen worden sind, hatten einen Durchmesser bis zu 2 Meter und konnten bis zu 2 Tonnen schwer sein.
Zu Spitzenzeiten wurden hier etwa 4.000 solcher Mühlsteine pro Jahr produziert.
Was hat das alles mit Bierbrauen zu tun? 1836 kam ein Glaubensbruder zu seiner Frau hin spazieren, hat diese Keller für sich entdeckt. Und da er damals schon wusste, gutes Bier zu brauen, gutes Bier, sprechen wir von einem untergärigen Bier, hat er hier einen Sud angesetzt im Sommer. Das war ja wichtig. Im Winter war es ja, untergärige Biere zu produzieren, kein Problem. Denn da hatte ich ja die Temperatur zwischen 0 und 9 Grad Celsius. Aber im Sommer war sie halt eben nicht da. Eine Kühlmaschine war noch nicht erfunden. Und hier in diesem natürlichen Kühlschrank, der eine gleichbleibende Temperatur ganzjährig zwischen 6 und 9 Grad Celsius aufweist, war es natürlich ein einfaches. Das hat sich herumgesprochen. Und mit der Zeit haben sich hier 28 Brauereien niedergelassen.
Ein jähes Ende fand die Mendinger Brauereitradition im Jahre 1876. Denn Karl von Linde hatte die Kältemaschine erfunden. Diese Erfindung beendete die bis dato so florierende Brauereiindustrie. Eine einzige Brauerei blieb übrig, die mehrmals den Besitzer wechselte. Ich wundere mich, dass ich ab und zu einen kleinen Wassertropfen auf den Kopf bekomme.
Wenn es hier regnet, dauert es zwischen 3 und 4 Wochen, bis ein Teil des Regenwassers durch alle Gesteinsschichten hier unten durchkommt. Mund aufmachen, trinken. Mineralischeres Wasser bekommt man hier nirgendwo.
Weiter geht es durch das Stollensystem, vorbei an sogenannten Diebeswänden, die von den Brauern eingezogen wurden, aus Angst vor den durstigen Steinhauern nebenan, die ohne Einladung das ein oder andere erfrischende Bier entwendeten. Irgendwann geht es um eine Ecke und wir gelangen in die alten Brauereianlagen der Wölker Brauerei, die hier 1875 gegründet wurde. Alte, halb verrostete Gär- und Lagertanks in verschiedenen Größen stehen hier noch.
Die Wölker Brauerei in ihrer Blütezeit hat im Jahr 55.000 Hektoliter Bier produziert, ne? Also 5,5 Millionen Liter Bier.
Wieder an der Oberfläche zeigt mir Malte Tack, geschäftsführender Gesellschafter der Vulkanbrauerei, das moderne Sudhaus. Mehrere große, stählerne Braukessel mit runden Kucklöchern stehen in der gläsernen Braumanufaktur. Draußen steigt Dampf hoch und drinnen brodelt und surrt es.
Unsere Brauerei macht aus, dass wir eine sehr enge Verwurzelung mit unserer Region haben. Wir sind erste Biolandbrauerei von Rheinland-Pfalz und beziehen unsere komplette Braugerste nur 3 Kilometer von unserer Brauerei entfernt.
Gebraut wird hier außerdem das Maria-Lach-Klosterbier. Das Wasser hierfür stammt aus der klostereigenen Forstquelle. Gemeinsam mit den Laacher Mönchen wurde die Rezeptur des Bieres entwickelt. Die Abteikirche Maria Laach wurde 1093 vom Pfalzgraf Heinrich II. Von Laach gegründet.
Bei uns haben wir eben nicht nur die Brauerei, sondern wir sind auch ein Erlebnisbrauhaus und machen Bier erlebbar. Uns besuchen bis zu 250.000 Gäste im Jahr, die bei uns zum einen die Brauerei selber in ihrer Technik erleben können. Wir bieten verschiedene Biertastings an, in denen man begleitet wird, mit Biersommeliers verschiedene Bierstile zu verkosten.
Heute wird der Felsenkeller unter dem Gelände immer noch für die Lagerung ganz besonderer Edelbiere genutzt. Der Braumeister macht sich alte Holzfässer der Spirituosen- oder Weinindustrie von Übersee zunutze und befüllt diese mit Bier.
Und lassen die Biere zwischen 12 und 24 Monate unten im Keller reifen und dann entstehen hochkomplexe Bierstile.
Vom Sudhaus geht es hinüber zum Gär- und Lagerraum. Die Bierherstellung ist ein besonderer Prozess, der damals wie heute nach dem gleichen Prinzip abläuft.
Nachdem wir das Bier gebraut haben, was so etwa 6 bis 7 Stunden dauert, kommen wir hier rüber und hier liegt in den Tanks dann bereits die Hefe vor, entweder eine obergärige oder eine untergärige. Und dann beginnt der Gärprozess, der etwa 7 Tage je nach Bierstil dauert. Dann wird das Bier runtergekühlt bis auf 0 Grad in etwa. Die Hefe wird abgezogen und dann gehen wir in eine Lagerung von 4 bis 8 Wochen über.
Alte Brautradition mit Kühlung im Vulkankeller. Ilke, wir haben 3 ganz unterschiedliche Orte in der Eifel kennengelernt. Was fehlt noch?
Ja, wir haben ja unseren Roadtrip da gemacht. Und was ich noch sehr zu empfehlen habe, ist die Stadt Monschau. Das ist so ein kleines Städtchen mit ganz wunderschönen Fachwerkhäusern, kleinen Gassen. Und die Ruhr. Der Fluss, allerdings ohne H, schlängelt sich da mitten durch das Städtchen durch, also wunderschön. Dann auch noch sehr beeindruckend die Burg Elz, eine wohl der markantesten und bekanntesten Burgen Deutschlands, weil die eben auch alle Kriege überstanden hat aus dem 12. Jahrhundert. Und noch als letztes ein kleiner Wandertipp, die Teufelsschlucht. Das ist wirklich so eine enge Schlucht, riesige Felsen, bizarre Felsformationen und mit grünem Moos überwachsen. Und als wir da waren, war es auch ganz mystisch, denn es liegt so Nebel zwischen den Felsen hoch. Also noch viel zu entdecken in der Eifel auf jeden Fall.
Mit Ilka Tempel haben wir schon viel entdeckt in der Eifel, sind gewandert, nachts wach geblieben, haben kühles Bier getrunken und wissen, dass es noch mehr zu tun gibt dort. Ilka, ich danke dir.
Danke, Udo.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Pia Jansen und Wolfgang Sesko.
Hi, ich bin Dirk Rohrbach. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, habe ich noch einen besonderen Podcast-Tipp für dich. 50 States. Der Amerika-Podcast. In der 4. Staffel fahre ich mit dem Gravelbike an der West Coast von der kanadischen zur mexikanischen Grenze. treffe Häuptlinge, Austernzüchter, Müllkünstler, Seetangsammler, Chicanos und natürlich Surfer. 50 States, auf der schönsten Küstenstraße der Welt durch Washington, Oregon und Kalifornien. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.